Das war aber nicht so richtig mein Ziel, weil ich wusste, dass mich das total unter Druck setzen würde, sondern ich wollte das so in dem Tempo machen, wie ich das, wie das irgendwie passt. Und das Ziel war, nicht auf Quantität zu gehen oder einfach auf ganz viel Inhalt, sondern ich hatte halt mir überlegt, welche Dinge will ich denn da wirklich erzählen. Und das Ziel war eben auch ganz klar, dann ein bisschen einen anderen Approach zu wählen.
Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden WISCOM-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Fenja de Silva Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. Zu unserem heutigen Staffelfinale habe ich Besuch von Matthias Koschnitzke. Er ist Doktorand an der Universität Hamburg und am DESY und er promoviert über Teilchenkosmologie. In seinem eigenen YouTube-Kanal Koschis Kosmos erklärt er Kindern Astronomie so, dass sie zum Mitdenken eingeladen werden und dass die Erwachsenen auch etwas dazu lernen können. Außerdem hat er schon Führungen durch eine Ausstellung zum Thema Urknall geleitet. Ich möchte mit ihm heute über Wissenschaftskommunikation in verschiedenen Formen sprechen, sowie über WISCOM als Doktorand. Koschi, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, da gefragt worden zu sein, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob mein YouTube-Channel schon viral gegangen ist, worauf ich natürlich spannend warte.
Ja, das schaffen wir jetzt.
Warte. Ja, vielleicht.
Mit dieser Aufnahme. Genau, lass uns zu Beginn ruhig erstmal über deinen YouTube-Kanal sprechen. Wie bist du denn auf die Idee dazu gekommen, einen eigenen Kanal zu machen?
Also tatsächlich hatte ich die Idee, irgendwas Mediales zu machen, wo auch ja, was Visuelles drin vorkommt und auch Musik und Audio, also irgendein Videoformat, finde ich schon lange spannend. Ich bin auch da großer Fan von. Ich habe auch immer schon viele FreundInnen gehabt, die in dem Bereich arbeiten und habe ja selber mal Musik studiert und bin auch Musiker und fand es auch immer toll, Musik zu machen für Leute, die Filme machen. Und deswegen war dann diese Verbindung damit, Wissenschaft zusammenzubringen und was Kreatives, also Film und Musik dann noch, schon immer eine Idee. Ich hatte das aber nie konkretisiert und dann diese Idee für Koschis Kosmos war tatsächlich so, dass ich zwei gute Freundinnen habe, die damals in Hamburg zu Besuch waren und wir haben über dies und das geredet und irgendwann kamen eben so Themen, kamen Astronomie-Themen auf und wir haben in der Küche zusammengesessen, das weiß ich noch, in meiner alten WG damals. Und sie hatten so Fragen über die Gezeiten und über Mondphasen und wie das, und ich glaube dann, was damit ja auch eng zusammenhängt, wenn man sich über die Erdbahn Gedanken macht, so über Jahreszeiten. Und dann endete es eben damit, die Situation, dass ich so mit einer Orange und einem Apfel, die gerade so bereit lagen, dann versucht habe, das zu erklären und gesagt habe, okay, stellt euch vor, die Orange ist die Sonne und der Apfel ist die Erde. Habe natürlich gesagt, das stimmt jetzt größenmäßig natürlich überhaupt gar nicht, aber so kann man das dann irgendwie verstehen. Und dann irgendwie habe ich noch eine dritte, weiß nicht, wo die dritte Hand herkam, aber oder ob die mir geholfen haben, dann noch irgendwie versucht, das mit dem Mond gleichzeitig zu erklären. Und die fand das total cool und diese waren ja auch ganz, ja, meinten direkt von wegen, das solltest du anderen Leuten auch erklären. Und dann haben die sich auch den Namen ausgedacht. Also ich habe den nicht so, also bin auf den Namen nicht selber gekommen, sondern sie meinten, ja, und wenn du dann die Videos machst, dann kann das Koschis Kosmos heißen. Und so war die Idee geboren. Das ist aber bestimmt schon, ich würde mal sagen, 6 oder vielleicht sogar 7 Jahre her. Und dann kam der Corona-Lockdown. Und da war dann im Anfang März abzusehen, dass viel Zeit sein wird, die man mit kreativen Sachen verbringen konnte. Also ich war damals in meinem Masterstudium, war noch nicht mit der Masterarbeit beschäftigt. Ich glaube, es waren wirklich einfach nur normale Semesterferien. Oder es war kurz davor, dass die Vorlesungen losgehen sollten. Aber dann war der Lockdown und dann war viel Zeit. Und ich habe damals in einer WG gewohnt mit vielen kreativen Leuten. Unter anderem einer Mitbewohner, darf ich für die Leute, die mir geholfen haben, auch Werbung machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte dich sowieso noch fragen, ob du das im Team machst und welche Unterstützung du dafür hast. Dann kannst
also
du gerne
ich hatte einen Mitbewohner und sehr guten Freund, Marv Marbo, der hat damals Film studiert und machte natürlich sowas auch gerne, also Freizeit und Job ist da ja sowieso eins und in gewisser Weise. Und dann war eben viel Zeit und dann haben wir uns gedacht, jetzt könnten wir doch während dieses Lockdowns, wenn wir hier sowieso nichts anderes zu tun haben, könnten wir doch das das mal in Angriff nehmen. Und dann hatte ich eigentlich die zwei Themen, die ich machen wollte für die ersten beiden, sage ich mal, Folgen. Oder eigentlich sollte es am Ende eine lange werden und dann war das alles, oder dann war das aber wirklich zu lang. Dann haben wir das geteilt und die Ideen hatte ich schon und dann haben wir eben mit dem, was wir zu Hause hatten, also er hatte eine Kamera da und wir haben dann unser Wohnzimmer umgestaltet, haben improvisiert irgendwie mit dem Licht, was wir so gefunden haben. Dann hat noch ich habe damals auch mit einer Kostüm, ich hoffe, ich sage die Berufsbezeichnung richtig, aber ich würde mal sagen, Kostümdesignerin oder Kostümbildnerin, die viel im Theater arbeitet, Aline Sauer, zusammen gewohnt. Die hat ein bisschen kreativ mitgeholfen und Marcella Leon Espinosa, die auch viel im Musikbereich unterwegs ist und super kreativ. Und genau, wir haben das damals zusammen gemacht und dann hat es leider ewig gedauert, das Ganze dann noch nachzubearbeiten. Das ist dann immer witzig bei solchen Projekten, wenn man nicht so viel Zeit hat, dass man das Material hat und es dann erstmal ein, zwei Monate auf dem Laptop rumliegt, bis man dann endlich mal schafft zu sagen, ich meine, es klingt jetzt dämlich, weil ich gesagt habe, wir waren da in dem Lockdown, aber natürlich war jetzt auch nicht nur, irgendwann ging dann das Semester doch wieder los, dann waren hier diese ganzen Sachen online, dann war ich damals an der Uni, habe ich ein Tutorium gegeben und so, das heißt, es waren Vorlesungen und gleichzeitig Tutorium, alles war online. Es hat dann eine Weile gedauert und irgendwann habe ich dann den YouTube-Channel gestartet und das Ganze hochgeladen. Genau, so ist das entstanden. Und mit dem Marv mache ich das auch immer noch zusammen. Also wir sind gerade, also ich weiß nicht, wann die Folge online geht, aber es passt jetzt gerade ganz gut, weil jetzt tatsächlich nach 2,5 Jahren Pause habe ich es endlich wieder geschafft, vor 3 Wochen eine neue Folge hochzuladen und jetzt nächstes Wochenende kommt nochmal eine und dann sind es immerhin schon 4.
Ja, genau, wenn wir die Folge ausstrahlen, dann sind es auf jeden Fall schon 4.
Okay, genau, dann sind es 4, ja. Und dann dauert es wahrscheinlich leider wieder ewig, bis was nachkommt.
Das heißt, es ist natürlich Aufwand, das zu planen und zu überlegen, was ist drin, Texte zu schreiben und sowas, denke ich mal. Aber dann auch der Schnitt ist auch nochmal ebenso viel Aufwand ungefähr. Hört es sich fast so an gerade? Oder wie würdest du das so einschätzen?
Also es ist ein bisschen so, dass der Schnitt Aufwand ist und dann dadurch, dass ich das bis jetzt nicht selber mache, also ich muss sagen, ich wollte selber, als ich vielleicht so 14 oder 15 war, wollte ich auch mal Filmemacher werden. Und mein Computer damals war aber dann irgendwann so überfordert von diesem Programm, dass ich da wirklich seitdem Panik davor habe, selber was zu schneiden, obwohl das eigentlich mittlerweile besser funktionieren würde. Deswegen kann ich das noch nicht so gut und Marv kann das wiederum sehr gut. Das heißt, er hilft mir dabei, aber bis wir die Zeit dafür finden, das dauert dann auch immer, ich meine, dann muss man nochmal einen Termin finden. Ich sage jetzt mal, glaube ich, bei den Sachen, die wir jetzt gemacht haben, hat das so 2 Tage gedauert, das zu drehen und dann nochmal 2 Tage, das zu schneiden. Mhm. Und was ich, also vielleicht kann ich das kurz erklären. Ich meine natürlich, ja, am besten ist, sich das einfach auf YouTube anzugucken. Aber es ist halt so, die Idee dabei war, dass es soll so ein bisschen im Retro-Format sein. Also das war auch damals so, dass natürlich, man konnte ja während des Lockdowns noch nicht mal sich die Haare schneiden lassen, weil alles zu hatte. Und ich habe sowieso schon so ein bisschen als meine Hommage an meine Lieblingsband, die Beatles, so ein bisschen so eine Pilzkopffrisur. Und das war damals dann extrem herausgestellt. Aline hat mir dann noch provisorisch die Haare geschnitten. Deswegen sah das dann wirklich aus wie so ein Pilzkopf-Topfschnitt. Und das hat diesem Retro-Stil total da geholfen. Und dann wollten wir halt keine Animation oder so machen, sondern wir haben halt wirklich Stop-Motion-Animationen gemacht. Also ich habe Bilder rausgesucht und habe die auf Pappe aufgeklebt. Und dann haben wir einen schwarzen Tisch gehabt und später dann ein bisschen professioneller Mollton auf einem schwarzen Tisch und haben dann die Sachen da wirklich hingelegt und die Kamera installiert und dann halt Frame für Frame die Animation gemacht, also die Erde, die sich um die Sonne dreht oder der Mond, der sich um die Erde dreht. Und das war tatsächlich relativ aufwendig. Also das Video hat auch ein Intro, was 15 Sekunden lang ist oder so, wo so ein K an den Planeten und an anderen astrophysikalischen und kosmologischen Dingen vorbeifliegt und das hat 1,5 Stunden gedauert, allein das aufzunehmen.
Aber das Intro macht man ja wie einfach nur einmal wenigstens.
Genau, das stimmt. Und dann, das heißt, das braucht ein bisschen Zeit und dann, was ich ja auch noch gemacht habe, ist, dass ich die Musik dafür selber gemacht habe. Und das dauert dann auch nochmal ein bisschen. Ich meine, das kann ich dann allein machen und muss das dann irgendwie nur mit dem Schnitt synchronisieren oder dann müssen wir uns darauf einig sein, auf eine Version einigen und dann kann ich auch die Soundeffekte und so dafür machen. Aber ich sage mal, das dauert alles auch noch ein bisschen Zeit. Und Masterarbeit war dann irgendwann und dann fing es mit der Promotion an und
Ja, ja. Also das heißt, es ist schon ein richtig großes Projekt, ne? Weil ihr schon ein richtiges Team habt und so ein bisschen die Aufgabenteilung und so.
Ja, ich würde es jetzt nicht richtig großes Projekt nennen. Das habe ich mir, würde ich mir halt immer mal wünschen, dass es das, also oder habe ich mir, nein, würde ich mir schon wünschen, dass es das mal werden würde, weil ich das ganz cool finde. Aber ich habe mir, weiß nicht, wie gut es, also ich wurde jetzt hier eingeladen und habe mich so ein bisschen gefragt, ob es jetzt so, also ich will auf keinen Fall rüberkommen als so ein Wissenschaftskommunikations- oder YouTube-Profi, weil das bin ich auf jeden Fall gar nicht. Ich habe das eher gedacht, dass ich das komplett unprofessionell angehe eigentlich, weil man muss dann natürlich dazu sagen, wenn eigentlich ein YouTube-Channel so richtig an Start kommen soll, müsste, ist das natürlich halt 2 Jahre lang keine Videos zu machen, ist natürlich absolut das Falsche. Und eigentlich müsste man deutlich häufiger was machen und dann müsste man zwischendurch noch Shorts online stellen und alles sowas, damit die Leute auch häufig was zum Gucken haben. Das war aber nicht so richtig mein Ziel, weil ich wusste, dass mich das total unter Druck setzen würde, sondern ich wollte das so in dem Tempo machen, wie ich das, wie das irgendwie passt. Und das Ziel war, nicht auf Quantität zu gehen oder einfach auf ganz viel Inhalt, sondern ich hatte halt mir überlegt, welche Dinge will ich denn da wirklich erzählen? Und das Ziel war eben auch ganz klar, dann ein bisschen einen anderen Approach zu wählen. Also ich würde sagen, es ist natürlich nicht gestaltet, wie Videos heutzutage meistens sind, sondern es sieht, soll halt wirklich so ein bisschen so aussehen, als ob man so einen Telekolleg aus den 70ern gefunden hat und das auf VHS und das gerade dann digitalisiert hat und auf YouTube hochgeladen hat. Und was eventuell auch ein bisschen die Geduld von Kindern testet, wenn man es vergleicht damit, wie Videos heute meistens geschnitten sind, ist es auf jeden Fall was ganz anderes. Ich habe aber bis jetzt eigentlich ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten von Kindern und Leuten, die Kinder haben und das mit denen zusammen angeguckt haben. Und mein Ziel war eben, sowohl das ist das Format, aber mein Ziel war eben auch inhaltlich was zu machen, was jetzt nicht nur irgendwas wiederholt oder irgendwas abspult, sondern ich hatte so ein paar Ideen über Sachen, wo ich denke, die werden Kindern oft nicht erklärt, sondern da wird einfach nur gesagt, so ist es halt. Also man findet natürlich mega viele Videos darüber, welche Planeten es gibt und wie groß die sind und wie weit weg die sind und wie das Sonnensystem aufgebaut ist und dann halt Größenverhältnisse in der Galaxie oder alles sowas. Aber man findet relativ wenig Sachen, bin ich der Meinung, wo wirklich versucht wird, was Physikalisches zu erklären, dass man am Ende wirklich sagen kann, hier habe ich jetzt wirklich was verstanden oder wenn ich das jetzt nochmal mir überlege oder nochmal durchschaue. Und gerade bei dem zweiten Video war das so, da geht es um die Gezeiten und wie die Gezeiten dafür sorgen, dass der Tag auf der Erde immer länger, also dass der Tag immer länger wird, die Erde sich also immer langsamer dreht. Und der Mond aber dadurch gleichzeitig sich immer weiter von der Erde entfernt. Und das ist etwas, was vielleicht etwas unintuitiv ist. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass man das eigentlich überall nur erklärt findet mit Drehimpulserhaltung. Also dass man sagt, naja, natürlich, wenn die Gezeitenkräfte an der Erde also Reibung ausüben, dann wird die langsamer. Und weil Drehimpulserhaltung ja gegeben sein muss, muss dann der Mond seine Bahn vergrößern. Und das ist eigentlich theoretisch richtig. Aber das ist nicht so richtig anschaulich und das erklärt auch nicht so richtig, welche Kräfte spielen denn hier eigentlich eine Rolle, damit es tatsächlich passiert. Und dann habe ich mir eben überlegt, wie könnte man das dann so erklären, dass man tatsächlich mal, also so mit Pfeilen und sagt, okay, hier, das ist die Kraft, die auf die Erde wirkt, das ist die Kraft, die auf den Mond wirkt und deswegen passiert das alles so.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man das alles so grafisch und anschaulich macht, dass man wirklich ganz genau sehen muss, okay, welche Einzelteile muss ich beschreiben, was muss ich erklären und so.
Ja. Genau. Und ich bin der Meinung, dass es diese Erklärung so, für dieses Phänomen, als Kindervideo habe ich das nicht gefunden. Mhm. Also vielleicht gibt es das und dann bin ich auch, also wenn das wer kennt dann und jetzt hört, dann gerne auch mir Bescheid sagen. Aber oft sind halt solche Videos so, ja okay, das ist so und so und so und so. Und ich wollte halt eher sowas machen, wo man auch erklären, was erklärt wird. Und dann finde ich es auch okay, wenn man dann, also am Anfang wollte ich immer ein paar klare Sachen so, also Sachen, die wirklich leicht zu verstehen sind oder einfach so Sachen nennen, wo auch jetzt ganz junge Kinder sagen würden, ah ja, okay, interessant. Und dann ist es auch okay, wenn man dann an irgendeinem Punkt vielleicht nicht mehr folgen kann oder so. Wenn dann Leute, die in unterschiedliche Vorkenntnisse haben oder in einem unterschiedlichen Alter sind, sagen, ah okay, bis dahin habe ich es verstanden. Mhm. Aber das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Also das finde ich voll in Ordnung. Und das war mir eben wichtig, das so einzuhalten. Und deswegen war das auch so, dass ich dann nur neue Videos mache, wenn ich mir wieder überlegt habe, was will ich denn wirklich machen. Und ich gehe das nicht so an, als ob das jetzt wirklich mein Ziel ist, diesen Kanal total zu pushen.
Da waren jetzt sogar drei interessante Aspekte drin, auf die ich nochmal eingehen will. Das erste ist, dass du meintest, ja, du hast eigentlich so einen unprofessionellen Anspruch und willst das gar nicht so groß aufziehen. Ich glaube, das ist für viele, die irgendwie Interesse haben an Wissenschaftskommunikation, aber jetzt nicht so ganz wissen, wie soll ich es anfangen oder so, ist das so die erste Hürde, dass man denkt, naja, aber wenn ich jetzt was mache, dann muss es ja auch gleich richtig gut sein. Oder dann muss ich das ja auch durchziehen. Deswegen finde ich das so interessant, dass es bei dir einfach so entspannt läuft, dass du das machst, weil du überzeugt davon bist, weil du da Lust drauf hast, auf diese Verbindung mit Musik und so weiter. Und ja, man sieht ja an den Nutzerzahlen, dass das trotzdem offensichtlich einige Leute gesehen haben, ne?
Ja, ich glaube, was ich natürlich sagen soll, unprofessionell in dem Sinne, also ich wollte schon, dass ich damit am Ende happy bin mit dem, was ich sehe. Und genau. Das kann natürlich, also unterschiedliche Leute.
So ohne Strategie vielleicht,
ja,
eher, ne?
Genau,
ohne Kommunikationsstrategie.
Ja, genau. Ich würde sagen, so, das trifft es. Also ich wollte was machen, wo ich sage, damit bin ich jetzt happy, so wie das ist, so wie das aussieht, so wie das klingt. Und ich finde das irgendwie, das stelle ich gern online. Ich meine, das ist natürlich auch manchen auch Leuten nicht gefällt oder Leute sagen, nee, das muss man so und so machen. Das ist natürlich immer, passiert natürlich. Aber also man sollte damit zumindest happy sein, wie man das gemacht hat. Aber wenn man irgendeine Idee hat, dann sollte man die nicht, dann sollte man die Idee nicht deswegen nicht umsetzen, weil man denkt, so macht man das nicht oder strategisch ergibt das so keinen Sinn. Sondern als erstes würde ich immer sagen, man sollte das machen, wo man Bock drauf hat.
Ja. Genau, der zweite Aspekt ist, dass du dich ja hauptsächlich an Kinder als Zielgruppe richtest. Ich würde sagen, schon an etwas ältere Schulkinder, ne? Weil die Videos sind ja auch einfach von der Länge schon ein bisschen anspruchsvoller. Wie hast du dich dafür entschieden oder war das irgendwie aufgrund des Formats gleich klar? Oder wie kommt es, dass das deine Zielgruppe ist?
Das ist mir auch nicht so ganz klar. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen so passiert, weil das Format das so mitbringt. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass ich glaube ich schon immer ganz gern so Dinge erklärt habe und mich selbst schon als Kind auch immer Sachen gefragt habe. Und vielleicht denke ich da so ein bisschen zurück an meine eigene Kindheit, wo ich mich frage, was für Fragen habe ich mir gestellt und dann an den Prozess daran, wie habe ich diese Frage denn beantwortet bekommen. Und ich würde sagen, vielleicht ist es am Ende gar nicht so, dass die Zielgruppe am Ende gar nicht so krass festgelegt ist, sondern dass es eher so ist, es ist dafür gemacht, dass es Kinder auch verstehen können und natürlich soll es auch kinderfreundlich sein, sodass es einfach alle gucken können. Aber ich denke am Ende, dass Erwachsene, die jetzt sich nicht gerade mit astronomischen Themen gut auskennen, da auch was lernen können.
Würde ich anhand meines Beispiels auf jeden Fall auch bestätigen.
Ja, und deswegen ist es vielleicht einfach so, ist die Zielgruppe einfach generell so alle Generationen übergreifend. Mhm. Und ich finde aber dadurch, dass es eben vielleicht so ein bisschen auch mit den Animationen und so alles so ein bisschen putzig aussieht, ist es eben auch kinderfreundlich. Mhm. Und ich meine, bei YouTube gibt es auch die Option zu wählen, dass das Video auch auf YouTube Kids auftaucht und dann ist es auch automatisch so, dass man, also leider wird dann in dem Video trotzdem unter Umständen Werbung eingeblendet, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das bei YouTube Kids auch so ist. Aber wenn man ein Video als für Kinder geeignet online stellt, dann kann man automatisch keine Kommentare geben. Und das fand ich als sehr entspannt,
ja,
zu denken, dass dieses Video einfach online sein wird und es gibt keine Kommentarspalte.
Ja, nichts, was man moderieren muss. Und ja. Ich meine, kann natürlich auch schöner Austausch sein, aber auch das ist ja wieder was irgendwie Druck und Stress erzeugen kann, wenn man denkt, okay, ich muss da reingucken, ich muss das moderieren und so weiter. Ja. Ne?
Nicht, dass ich jetzt denken würde, dass da jetzt irrsinnig viele Kommentare kommen würden, aber
man weiß ja nicht, was kommt.
Es würde
kommt,
zumindest,
ne?
Ich meine, es würde auf jeden Fall, würde sich irgendwer beschweren, dann würde eine Person mindestens, wenn man irgendwas über die alte Gravitationstheorie erzählt, würde es mindestens eine Person geben, die sagen würde, ja, aber mittlerweile ist das ja alles anders, weil eigentlich gibt es ja die allgemeine Relativitätstheorie und die funktioniert ja so und so, was ja alles richtig ist, aber was eben in dem Fall, in dem Video jetzt ganz am Anfang noch nicht Ziel ist, das zu erläutern,
ja,
wo ich auch noch am Überlegen bin, wie man allgemeine Relativitätstheorie oder vielleicht erstmal spezielle Relativitätstheorie gut für Kinder aufbereitet.
Mhm.
Ja, gibt es natürlich schon, aber oder welche Sachen man da noch nehmen könnte für spätere Folgen.
Also spannende Fragen gibt es auf jeden Fall genug.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau, der dritte Punkt war, dass du schon sagtest, du hast auch schon Feedback bekommen. Das war ganz positiv, aber Kommentare gibt es ja nicht. Das heißt, auf welchen Kanälen hast du bisher Rückmeldungen gekriegt?
Also es gibt ja keine Kommentare, aber es gibt ja den Like-Button und es gibt ja auch den Dislike-Button. Ich glaube, da bin ich bei allen Videos bisher so bei 95% positivem Feedback, direkt auf YouTube. Und dann ist es eben so, dass ich viele FreundInnen habe rundherum, die Kinder haben und die finden das eigentlich, also die gucken das, also ich habe auch eine sehr gute Freundin, bei der das richtig, wo die Kinder schon auch seit 2 Jahren eben fragen, wann endlich neue Folgen kommen. Und natürlich auch die Familie von meinem Bruder, der hat auch 2 Kinder, an die ich auch am Anfang, als ich das als ich das konzipiert habe, habe ich auch gedacht, oh, meine Nichte und mein Neffe, die freuen sich bestimmt auch darüber. Und das, da kam total gutes Feedback und von allen anderen Seiten eigentlich, ja, eigentlich auch. Vielleicht ist es aber natürlich auch so, dass die Leute, die ganz negatives Feedback haben, mir das verschweigen oder dann einfach sich was Gutes ausdenken.
Oder die gehören dann einfach nicht zur Zielgruppe. Also es ist ja auch ganz hilfreich, wenn man ein Format macht, sich einmal vorzustellen, okay, wer ist die konkrete Zielgruppe? Und wenn ich jetzt weiß, okay, mein Neffe und meine Nichte, die sind ungefähr repräsentativ für die Zielgruppe, die sind so und so alt, das und das würden die verstehen, dann hat man ja zumindest ein sehr konkretes Vorgehen, wie man das planen kann. Ne?
Dann ist es auch so, dass, also ich hatte ein witziges Feedback von einem guten Freund, die Tochter, die war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die ist, aber auf jeden Fall Grundschulalter. Und die meinte, hat die ersten beiden Videos geguckt, hat gesagt, das hatten wir alles schon in der Schule. Und da dachte ich mir dann so ein bisschen so, wirklich? Ich weiß nicht, ob die Videos zu Ende geguckt hat. Ob sie das wirklich in dem Detail schon in der Schule hatte.
Ah, Gezeiten, habe ich schon mal gehört.
Ja.
Okay, du hast schon erzählt, es kommt auf jeden Fall noch eine Folge und dann weißt du erstmal nicht, wie es weitergeht, aber du machst es einfach weiter so nach deinem Rhythmus und guckst, wenn eine Idee kommt und wenn die Zeit da ist, dass es dann weitergeht.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich, das macht es ein bisschen krass, wie lang jetzt dieser Zeitraum war, weil ich glaube, die beiden Sachen, die jetzt in Folge 3 und 4 angesprochen werden, also einmal, wie man eigentlich rausbekommt, wie groß das Sonnensystem ist und dann, wie man auch mit Hilfe von Beobachtungen im Sonnensystem zum ersten Mal rausbekommen hat, dass Licht eine endliche Geschwindigkeit hat, was auch einfach von der astronomischen Geschichte, sage ich mal, also von Astronomiegeschichte an sich spannend ist. Das waren beides Ideen, die ich eigentlich, glaube ich, schon kurz nach den ersten beiden Folgen hatte, wo ich dachte, die würde ich als nächstes gern machen. Und jetzt ist es im Moment noch nicht so, dass ich mir noch nicht überlegt habe, was wären denn die nächsten Themen. Hab mal so ein bisschen rumgefragt, was so unter den Leuten, die ich kenne und die sich das angeguckt haben, was da so Interessen wären. Und das ist ein bisschen schwer zu ordnen, weil natürlich, es heißt ja auch Koschis Kosmos. Ich beschäftige mich ja, sage ich mal, an der Uni und am DESI auch viel mit Kosmologie. Und das sind natürlich Fragen, die so kommen. Und da weiß ich nicht, ob ich dann direkt vom, ich sage jetzt mal ganz kleinen, also dem Sonnensystem, zum ganz, ganz Großen und so fragen, was ist der Urknall, was ist damit gemeint, wie wissen wir was über das Universum, ob ich dahin springe, habe ich mir noch nicht überlegt.
Urknall ist ja auch eine ganz wunderbare Überleitung zu deinen anderen Sachen, die du in der Viscom gemacht hast. Du hast ja auch Führung im Museum geleitet zum Thema Urknall. Da hast du ja sicherlich auch viel Kontakt gehabt dann mit Leuten, die irgendwie sonst nicht so viel Berührung mit dem Thema haben und das aber irgendwie ganz spannend waren und so. Magst du davon mal berichten?
Ja, gerne. Also das war eine Ausstellung, die hieß Wie alles begann. Das war so, dass die in gewisser Weise ungefähr in der Form, wie sie hier in Hamburg war, wurde die schon mal in Wien ausgestellt und da haben das dann Leute hier von dem Exzellenzcluster in Hamburg gesehen. Also gibt ja dieses Exzellenzcluster, das heißt Quantum Universe und das ist im Prinzip auch das, worüber ich angestellt bin und da werden eben diese ganzen, also die aktuellsten physikalischen Fragen nach den Elementaren, also Elementarteilchenphysik, Kosmologie, Gravitation, wie gehört das alles zusammen, wie passt das alles zusammen, Mathematik ist auch ganz viel dabei und die haben eben davon, von diesem Cluster haben eben Leute diese Ausstellung gesehen und gedacht, das wäre auch ein super cooles Outreach-Projekt für das Cluster und da jetzt, daran war ich natürlich, das hierher zu holen und alles, da war ich natürlich nicht dran beteiligt, sondern im Prinzip war dann die Frage, wie wird diese Ausstellung präsentiert von Leuten und sie dachten sich eben, das wäre cool, wenn eben Leute, die gerade im Promotionsstudium sind, wenn die diese Führung machen würden. Und es war dann natürlich, gab es ein bisschen so einen Plan, wie wir durch die Führung gehen sollen. Also es war so, dass am Anfang kam immer erstmal halt was über Astrophysik und wie alt ist die Erde, wie kriegt man das raus und wie schnell ist Licht und dann also so kosmologische Fragen, Galaxien, Bilder von verschiedenen Teleskopen und dann so das ganz, ganz Große. Und dann ging es eben so in die Elementarteilchenphysik. Wenn man sich dann das ganz, ganz, ganz frühe Universum anguckt, dann ist eben, sind eben die Fragen, was weiß man über Elementarteilchen? Wie kriegt man davon was raus? Und es war dann immer so, dass ich glaube, ich habe manchmal 85% der Zeit gebraucht, um durch die erste Hälfte der Führung zu kommen, weil ich eben doch, also ich habe natürlich auch Elementarteilchenphysik irgendwie studiert, kenne mich mit den Experimenten nur rudimentär, sage ich mal, aus und konnte halt über die kosmologischen Sachen deutlich mehr sagen. Und das war dann immer, also ich glaube, so hatten wir da die Freistellung, unseren Fokus selbst zu wählen. Und das war ganz witzig. Also das war oftmals, waren das, also die Gruppen waren ganz durchmischt, auch vom Alter her und vom Interessenstand. Und es gab Leute, die kannten sich schon gut aus. Es gab Leute, die hatten wirklich von ganz vielen Sachen noch nie irgendwas gehört und hatten auch ganz viele Rückfragen. Und das war, ja, das war sehr, sehr spannend. Es gab in dieser Ausstellung auch so, das finde ich ein cooles Konzept, gab es auch so Kunstwerke von Leuten aus Hamburg, die sich aus künstlerischer Sicht mit diesen Fragen nach der Entstehung des Universums und so auseinandergesetzt haben und auch im Prinzip auch auf künstlerische Art und Weise wie funktionieren eigentlich Teilchenphysik-Experimente und was sagt uns das? Und das war irgendwie ein ganz cooler Mix und das hat dann manchen Leuten auch die Möglichkeit gegeben, da einen anderen Zugang irgendwie zu finden. Und das, ja, ich muss sagen, wir haben diese Führung super Spaß gemacht. Ich hatte einmal eine Führung, das war, glaube ich, so ein bisschen eine Weihnachtsfeier für die, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, für die Abteilung an der Uni für Marketing und, nee, Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht. Ich müsste jetzt leider nachgucken, wie diese Abteilung heißt. Aber jedenfalls, die fanden das ganz cool und die organisieren so eine Vortragsreihe, die heißt
Vorlesung für alle,
dankeschön. Ja. Und haben mich gefragt, ob ich davon mal eine übernehmen würde. Also ich habe mich noch nicht ganz entschieden, was das Thema sein würde, weil ich will mich natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit meiner Expertise. Und ich bin da ein bisschen eingeschüchtert von, dass das normalerweise Leute, die eine Professur haben, machen oder zumindest Leute, die promoviert sind. Aber die fanden es irgendwie cool und haben mich halt gefragt und deswegen werde ich wohl im Februar das machen. Ich habe den Termin auch mir eigentlich schon aufgeschrieben, der ist auch schon festgelegt und ich glaube, ich habe ihn mir nicht notiert und finde ihn jetzt auf die Schnelle nicht.
Wir können es ansonsten auf jeden Fall in die Shownotes packen.
Okay, ja. Alles klar.
Ja, das ist total spannend, wie das so das eine zum anderen kommt und so. Ich weiß aus tatsächlich, es gibt auch Studien zu Doktoranden in der Wissenschaftskommunikation und da ist halt ein Ergebnis auch gewesen, dass vielen einfach die Gelegenheiten fehlen, also die Zeit und aber natürlich auch die Gelegenheiten, weil viel Wissenschaftskommunikation doch immer noch dieses Klassische ist, dass halt irgendwie ein Medium für ein Interview anfragt oder man eingeladen wird, einen Gastbeitrag zu schreiben oder sowas. Und dann werden natürlich in der Regel erstmal die Profs gefragt und eben nicht der wissenschaftliche Nachwuchs, obwohl die ja oft diejenigen sind, die dann letztlich die Experimente durchführen oder wirklich die konkrete Forschung machen und nicht unbedingt der Prof, der dann ja auch viel Lehre macht und viel Gremienarbeit und Verwaltungstätigkeiten und so weiter. Ne?
Ja, also ich würde sagen, ich finde das eine spannende Frage, wie viel muss man eigentlich verstanden haben, sage ich mal, wie viel eigene Forschungsarbeit muss man gemacht haben, um tatsächlich gut in der Wissenschaftskommunikation Sachen rüberbringen zu können. Also ich würde erstmal sagen, dass man Sachen gut rüberbringen kann, muss erstmal überhaupt nicht damit korrelieren. Also es kann auch sein, dass man das überhaupt nicht herunterbrechen kann. Aber gerade in der Kosmologie finde ich das schon so, dass es da sehr viele Leute gibt, die sich da auf einem, ich sag jetzt mal, über YouTube-Videos, über Zeitschriften, über Bücher, die es so gibt. Also es ist auch ein Thema, was viele sehr interessant finden, weil es natürlich so die ganz, ganz großen Fragen angeht. Und da gibt es sehr viele Leute, die sich damit viel auseinandergesetzt haben und die dann wirklich auch unter Umständen gute Fragen haben oder detaillierte Fragen stellen können. Und wo ich natürlich auch manchmal denke, okay, das kann ich nicht. Manchmal verstehe ich es, manchmal weiß ich, worauf wollen sie hinaus oder was ist das? Und dann habe ich gemerkt, okay, damit habe ich mich schon beschäftigt und kann das gut erklären. Manchmal aber auch nicht. Und manchmal denke ich mir so, okay, das ist natürlich auch so, wenn man jetzt wirklich in dem Bereich seit 10, 20 Jahren arbeitet und das ist ja jetzt wirklich, glaube ich, nicht so, dass, also stimmt schon, dass die Leute viel Lehre machen müssen und viel auch bürokratischen Aufwand haben, aber natürlich sind die Professorinnen und Professoren auch oft trotzdem, nicht oft, sondern sie haben natürlich hoffentlich eine sehr hohe Expertise
auf dem Feld.
Das ist klar und es ist dann natürlich auch klar, dass dann solche, die Leute als erstes angefragt werden. Und das wirkt dann so ein bisschen so, als ob man eigentlich, wenn man merkt, man hat eher Interesse an Wissenschaftskommunikation, muss man trotzdem erstmal diesen Weg in die Forschung angehen, um dann irgendwann in die Wissenschaftskommunikation zu gehen. Da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, also denke, das kann so oder so sein. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Harald Lesch anguckt, der ist tatsächlich Professor geworden und dann in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Ich denke, es gibt aber auch genug Leute, die das machen, bevor sie so lange tatsächlich selber Wissenschaft betrieben haben, sondern ja.
Ich hatte ja schon erwähnt, wie gesagt, es gibt Studien über Doktoranden in der Wissenschaftskommunikation und die zeigen, dass Promovierende mehr Hürden wahrnehmen und weniger Gelegenheiten sehen, sich zu engagieren, obwohl sie eigentlich motivierter und mehr davon überzeugt sind als ProfessorInnen. Ja, hast du auch was in die Richtung erlebt oder wie reagiert dein Umfeld auf deine Aktivitäten in der Wissenschaftskommunikation?
Also ich würde denken, das ist jetzt gerade so ein, also diese Zeit jetzt gerade auch mit dieser Ausstellung, mit dem wie alles begann, das war jetzt gerade so ein glücklicher Zufall, dass das jetzt gerade passiert ist. Und da waren dann die Leute eben auch froh, dass Leute da auch Bock drauf haben und sich gemeldet haben und das auch gerne machen. Ich würde denken, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat da großes Interesse dran und würde das vielleicht, sieht das eventuell, also das kann ich jetzt gerade auch gar nicht so richtig einschätzen, aber ich würde denken, wenn man das jetzt wirklich als berufliche Perspektive zum Beispiel sieht, weil man eigentlich sagt, man hat da wirklich, sieht sich da mehr als tatsächlich zum Beispiel in der Wissenschaft weiterzumachen, wüsste ich auch nicht so richtig, wie man da einen guten Einstieg findet, weil ich denke natürlich einfach gibt es das erstmal nicht so viel. Also man ist dann in gewisser Weise vielleicht wirklich so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Zum Beispiel wie zum Beispiel, und dann zu sagen, vielleicht interessiert einen ja sowas wie Social Media oder man macht YouTube oder so. Und ich denke mal, dass auch die ganzen, also wie gesagt, ich finde es ja so ein bisschen lustig, weil wir unterhalten uns hier, als ob ich da, ich mache das halt so nebenbei und dann haben wir irgendwie, paar tausend Klicks auf diesem Video. Aber natürlich kenne ich mich damit natürlich eigentlich nicht aus oder, und denke aber, dass halt die Leute, die tatsächlich bei denen solche Wissenschaftschannels tatsächlich viral gegangen sind, die haben das halt auch erstmal einfach nur so gemacht und wollten das mal ausprobieren und haben das aber glücklicherweise jetzt zu einem guten Zeitpunkt gemacht und natürlich auch auf einer Art und Weise, die dann gut angekommen ist. Sicherlich auch in etwas höherer Frequenz als alle zwei Jahre mal wieder zwei neue Videos online zu stellen. Und dann ergibt sich das halt so. Also dann ist es halt so ein bisschen so wie bei vielen anderen Jobs auch, dass es da natürlich deutlich weniger Leute gibt, die dann tatsächlich das so als Job machen, als Leute, die vielleicht Interesse daran hätten, weil es natürlich auch so ein bisschen was mit Glück zu tun hat. Mhm. Und kommt man zufällig an die richtigen Leute. Vielleicht gibt es dann auch mal ja Leute, die das promoten oder so. Und es ist einfach wird als Riesenhürde wahrgenommen, weil man eigentlich gar nicht weiß, wie macht man das eigentlich überhaupt.
Ja, genau. Also man sieht aber ja bei dir, man kann es auch einfach mal ausprobieren, also jetzt mit dem YouTube-Channel. Oder es gibt doch schon mal Gelegenheiten, auch in so andere Formate vielleicht einzusteigen, wie jetzt Vorlesung für alle oder so, dass das gar nicht so schwierig ist, da reinzukommen. Oder ich habe jetzt auch von jemand anders gehört, Wissen vom Fass gibt es ja zum Beispiel auch einmal im Jahr, dass man auch da ja schon einfach mal einsteigen kann. Das Format gibt es schon, man muss nicht was Neues erfinden, aber man kann halt mal einfach mal so reinschnuppern. Wie ist das?
Ja, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass bei Wissen vom Fass, obwohl ich das Format mega cool finde, ist es so, dass da nur promovierte Leute reden sollen. Also da kommt man tatsächlich dann, wenn man noch in der Promotion ist, kommt man nicht rein. Und ich denke, bei den anderen Sachen, also was ich glaube, was es wahrscheinlich in den meisten Bereichen gibt, ist, dass es tatsächlich schon irgendwelche Plattformen gibt, wo Leute Wissenschaftskommunikation betreiben. Also jetzt in der Teilchenphysik zum Beispiel bin ich jetzt auch mal ein paar Mal mit in Kontakt geraten und habe da geholfen, gibt es halt dieses Netzwerk Teilchenwelt. Also was ich darüber kenne, ist so eine Wanderausstellung Urknall unterwegs, wo es so einen aufblasbaren Urknalltunnel gibt, durch den man eben durchläuft und im Prinzip sich durch die Zeit mit dem Urknall und der Entwicklung des Universums bewegt. Und die machen eben auch so Formate für Schulen oder andere, also da gibt es auch richtige Seminare. Ich habe da jetzt noch nichts mitgemacht oder so, aber fände das eigentlich super interessant. Also Seminare für eben Leute, die in der Promotion sind, glaube ich auch, aber auch Postdocs, dass man was über Wissenschaftskommunikation lernt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es solche Formate in eigentlich vielen Fachbereichen gibt und dass man sich an sowas wenden kann. Und dann natürlich ist es dann sicherlich nicht so, dass man da zum Beispiel gut, wenn einem sowas wirklich sehr, sehr interessiert, dass man da leicht einen Job findet oder so, sondern dass es eher so ist, dass man sich nebenbei ehrenamtlich zum Teil sicherlich da engagieren kann. Und dass es da sicherlich Formate gibt, wo sowas gefragt ist. Dann gibt es irgendwie die MS Wissenschaft, die jedes Jahr eigentlich so durch verschiedene Flüsse und Kanäle tourt und in Städten anlegt. Und da war jetzt auch dieses Jahr, war das Thema unser Universum. Also auch, habt ihr die Ausstellung auch gesehen und fand das richtig, richtig gut gemacht. Und da kann man auch zum Beispiel mitmachen, selbst wenn man fachfremd ist. Also für Leute, die wirklich so an Outreach interessiert sind, denke ich, gibt's schon so Sachen, bei denen man mitmachen kann, wenn man sich einfach mal informiert, was gibt's generell und was gibt's in der eigenen Fachrichtung. Und dann natürlich, wenn man auf sowas Bock hat, als Social Media. Also ich meine, ich finde ja YouTube ein ziemlich cooles Format, weil das eben noch so ein bisschen dieses Filmische zulässt, was ich eigentlich vom Format her ansprechend finde und wo ich aber natürlich ganz ehrlich zugebe, dass das nicht was ist, was jetzt gerade, also YouTube ist natürlich schon immer noch super angesagt, aber ich sage jetzt mal, 9 bis 14-minütige Videos zu machen, ist jetzt gerade halt nicht das angesagteste Format. Ja, sondern
wärst du dann eher so bei so TikTok-Videos. So,
genau, TikTok-Videos, ne? Halt als 10, also nach 2 Sekunden muss das Spannende vermittelt werden und dann 30 Sekunden ist das Maximum. Und was ich seit neuestem gelernt habe, am besten eigentlich 2 Videos gleichzeitig. Also am besten, weil es wirklich einfach sozusagen die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht kurz, aber andererseits das Bedarf an Input ist offensichtlich so hoch, dass es auch gut ankommt, 2 Videos gleichzeitig abzuspielen.
Oha. Und
würde ich dann einfach vorschlagen, also ich habe da Sachen mit Fußball und gleichzeitig irgendwelchen einfachen schauspielerischen alltäglichen Situationen gleichzeitig gesehen. Ich würde vorschlagen, am besten dann Wissenschaftskommunikation auf der einen Seite und wie man einen Kuchen backt auf der anderen. So, ich glaube, wenn ich auf TikTok gehen würde, würde ich direkt auf so Splits, ich habe den Begriff vergessen, wie das heißt, aber ich würde direkt auf solche Split-Screen-Videos gehen.
Wäre ja mal ein Versuch, etwas Neues auszuprobieren.
Ja.
Okay, und was würdest du sagen, inwiefern passt Wissenschaftskommunikation für deine persönliche Planung mit der zukünftigen Karriere zusammen? Also weißt du schon, wie es bei dir weitergehen soll?
Nein, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Und ich bin da gerade für alles offen. Also ich meine, es ist natürlich so, dass man sich nicht, also dass alle einem natürlich von vornherein sagen, dass man sich natürlich nicht der Hoffnung hingeben muss, dass alle Leute, die in der Promotion anfangen, eine Stelle in der Wissenschaft finden. Das ist natürlich absolut selbstverständlich. Deswegen denken sicherlich auch die anderen und ich denke darüber nach, was könnte man denn noch machen. Und ich finde generell so, ja, irgendwas an Wissenskommunikation oder Wissenschaftskommunikation hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch Musik studiert und ich habe auch lange ich habe auch lange Gitarrenunterricht gegeben. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich meine, das wird vielleicht irgendwann, vor allem wenn oft Leute kommen, ist natürlich trotzdem schön, aber oft kommen Leute, die fangen von vorne an. Ich meine, das wird dann natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen repetitiv. Das Spannende an das dann so, von sowas eben zu Wissenschaft, ich sag mal, ich habe dann auch, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich viel Mathe-Nachhilfe gegeben oder Physik-Nachhilfe, wollte ich eigentlich auch anbieten, nehmen aber kaum Leute, weil die meisten Leute, die hören dann einfach irgendwann mit Physik auf, mit Mathe. Mit Mathe kann man meistens nicht aufhören, also war es eher meistens Mathematik-Nachhilfe und sowas hat mir einfach generell Spaß gemacht. Das hat mir dann in dem Moment mehr Spaß gemacht, weil ich selber halt noch was lernen, also weil ich selber noch richtig viel lernen konnte unter Umständen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, wenn ich beim schriftlichen Dividieren oder so, aber so Nachhilfe für Leute, die auch im ersten Semester im Studium sind oder so. Also sowas hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich einfach für mich persönlich sagen, könnte ich mir sowas sehr gut vorstellen. Ich weiß bloß gerade nicht so richtig, wie man, ob man damit wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen kann oder ob man das halt eigentlich eher immer nebenbei macht.
Mhm.
Also YouTube sicherlich.
Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach so eine Frage der Gelegenheiten wieder, ne? Also was sich ergibt, wenn irgendwo was frei ist oder so.
Aber vielleicht mache ich das, also was ich jetzt wirklich überlegt habe, ist, vielleicht probiere ich das mit dem, ich muss dann zwar wirklich versuchen, mir das selber nicht was mir selber angezeigt wird, anzugucken, weil ich glaube, dann drehe ich in gewisser Weise durch, einfach aufgrund des Informationsflusses, aber vielleicht probiere ich das mit dem Koschis Kosmos TikTok-Channel aus.
Na, da musst du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Cool.
Ja.
Ja, vielen Dank. Ich fand das super spannend, aus deiner Perspektive zu hören und ich glaube, dass es für viele halt, wie gesagt, viele, die irgendwie Lust haben, Wissenschaftskommunikation zu machen und denken, aber man muss da total viel für können oder man muss schon, was weiß ich, für Voraussetzungen mitbringen, ist das sicherlich inspirierend zu hören, wie du einfach mal so das gemacht hast und die Gelegenheiten genutzt hast, die da waren.
Ja, ich würde einfach gucken, worauf man Lust hat, wenn man kreativ selber was machen will. Ich meine, es muss ja kein Channel sein. Es muss ja noch nicht mal Social Media sein. Man kann ja auch irgendwie ein Bilderbuch malen oder einen Roman schreiben oder Songs. Ich meine, es gibt auch einen bekannten YouTube-Channel, wo jemand, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber jemand irgendwie Formeln, die man sich merken muss, in Songs verarbeitet oder einen Poster malen. Oder natürlich, und wenn einem sowas, also wenn es einem wichtig ist, was zu vermitteln, aber man vielleicht jetzt nicht dann sowas Kreatives selbst machen will, dann gibt es sicherlich viel, wo man einfach helfen kann. Da kommt ab dem Moment, wo man in irgendwelchen Mailverteilern ist, durch die Promotion kommen natürlich auch Mails rein, wo man für sowas gefragt wird. Und dann da einfach mal helfen, ist sicherlich auch ein guter Start.
Ja, wenn man ein gutes Team zusammen hat, so wie mit deinen Videos, dann läuft das ja auch ganz gut dann.
Ne? Achso, ja, das.
Das auch, ne? Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Okay, alles klar, gerne. Danke für die Einladung.
Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende Viscom-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos finden Sie unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt 9 Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.